HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Paul Weindling. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Paul Weindling ist ein Oxforder Historiker, der die Zeit des Nationalsozialismus und ihre Folgen erforscht. Ihm geht es darum, Opfern eine Stimme zu geben. Den Opfern von verbrecherischen Menschenversuchen, an denen Universitäten mitgewirkt haben, und Institute der Spitzenforschung, Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum Beispiel, die heute Max-Planck-Gesellschaft heißt. Paul Weindling ist Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Er ist maßgeblich an Forschungsprojekten beteiligt für die Max-Planck-Gesellschaft, für deutsche und europäische Universitäten, zum Beispiel gerade für die Universität Straßburg, an Forschungsprojekten für Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, die sich mit ihrer Rolle während des NS-Regimes auseinandersetzen wollen und müssen und mit dem Umgang mit dem Erbe nach 1945. Und da finden Sie immer wieder sehr Erstaunliches, Professor Paul Weindling. Paul Weindling schreibt auch Bücher. Sein letztes Buch trägt den Titel Victims and Survivors of Nazi Human Experiments, Science and Suffering in the Holocaust. Also Opfer und Überlebende von Menschenversuchen der Nazis, Wissenschaft und Leiden im Holocaust. Den Opfern eine Stimme geben. Schön, Professor Paul Weindling, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Doppelkopfgespräch.
Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich finde das eine sehr schöne und sinnungsvolle Gelegenheit, seriöse und wichtige Punkte zu besprechen, die vielleicht etwas eine Art von Erklärung und Hintergründe brauchen.
Ich bin für die Recherchen zu unserem Doppelkopfgespräch über den Friedhof gegangen, über den Hauptfriedhof in Frankfurt. Erstmal vorbei an wunderschönen alten Gräbern mit blühenden Hortensien. Hinter der Eckenheimer Mauer heißt diesen Weg, den man da gehen muss. Und dann kommt plötzlich Düsternis. Dann kommt man an einen sehr beklemmenden Ort. Eine hohe Wiese, ein paar Bäume, Grabplatten. Und da liegt eine Steinplatte am Boden, die Sie auch gut kennen, Professor Paul Weindling. Und auf dieser Steinplatte steht: Den im Namen der Wissenschaft missbrauchten Opfer des Nationalsozialismus zum Gedenken, allen Wissenschaftlern als Mahnung zu verantwortlichem Tun. Was verbirgt sich hinter diesen sehr allgemeinen Sätzen, Paul Weindling?
Ja, 1990 gab es Massenbegräbungen von wissenschaftlichen Präparaten, die von nationalsozialistischen Opfern kommen. Es gab ein Begräbnis in München, im Waldfriedhof und dann in Tübingen und danach hier in Frankfurt. Das war von dem damaligen Wissenschaftsminister Wolfgang Gerhard inszeniert und mehrere Universitäten, zum Teil aus Hessen und zum Teil von anderen Gebieten in Deutschland, beispielsweise Heidelberg und Jena, haben angeblich Präparaten geschickt für diese Beerdigung. Es kamen auch Professoren aus sehr vielen Einrichtungen aus Hessen, um die Opfer zu gedenken. Aber
vielleicht sollte man noch
es gibt keine Auflistung und es gibt keine präzise Angaben bis jetzt, wer die Opfer eigentlich waren, von wem die Präparaten stammen, weil letztendlich kommt ein Präparat von einer Person.
Vielleicht sollte man noch mal sagen, also Präparate, das sind zum Beispiel oder zum großen Teil, sind es dünne Schnitte von Gehirnen. Und zwar von Gehirnen von Menschen, die ermordet worden sind im Rahmen von Euthanasieaktionen und die dann für die Forschung verwendet wurden.
So vermutet man. Aber wir wissen wirklich nicht genau, weil die Dokumentation fehlt. Es muss irgendwo die Dokumentation sein. Vielleicht im hessischen Wissenschaftsministerium, aber bis jetzt ist diese Dokumentation nicht öffentlich zugänglich. Was wünschenswert wäre, wäre nicht nur diese allgemeinen Formulation über die Opfer, aber wirklich, wer die Opfer individuell waren Und so würde ich, so hoffe ich, im Laufe der Zeit eine bessere Beschreibung von diesem Begräbnis, weil wirklich von jeder Person hat einen Werdegang, hat seine Geschichte vor der Ermordung. Und dann später gibt es auch die Geschichte, was sind aus diesen Präparaten, wie hat man die Präparaten für wissenschaftliche Forschung nach dem Kriegsende bis zu dieser Beerdigung. So gibt es sehr viele Fragen, die unbedingt gelöst sein sollen. Und man erstaunt sich in dieser sehr ruhigen Ort. Das stimmt, das finde ich sehr passend, dass es nicht mehr informativ sind, weil rundherum sind auch Gräber, die namentlich sind. Beispielsweise von Soldaten. Von diesen Personen hat man Namen, aber nicht von den wissenschaftlichen Opfern. So finde ich, es wäre verantwortlich, dieser stille Ort mehr Bedeutung, mehr historischen Informationen über die Opfer zu geben, sodass die Opfer als Personen eine würdige Gedenken haben sollen. Und ich glaube, es gibt mehrere solchen Orten und mehrere solche Probleme heutzutage in Deutschland. Dieses stillen Ort ist ein Zeichen von ein weiteres Problem heutzutage. Es gibt wirklich noch Sammlungen von Opfern in wissenschaftlichen Instituten. Es gibt auch früher, bis 1990, bis zu diesen Begräbnissen, viele Sammlungen von Präparaten, die für Forschung noch verwendet waren. Es gibt auch andere Sammlungen, beispielsweise ich untersuche Gehirne vorwiegend von Juden aus Warschau, die 1940 zu dem damaligen Kaiser Wilhelm Institut für Hirnforschung gekommen sind.
Nach Berlin.
Nach Berlin, Buch, und dann weiterhin für Forschung verwendet waren von einem namentlich sehr bekannten Hirnforscher, Julius Hallervorden. Aber man soll sich fragen, jede von diesen kleinen Glasschnitten ist ein Teil eines Persons. Und wieso ist es gekommen, dass diese Person gestorben war? Und dann, warum hat man dann gerade diese Gehirnschnitten während des Krieges 1940 nach Berlin für Forschung übernommen? Das ist einfach, es braucht eine Erklärung und auch eine würdige Gedenken des Persons.
Und Julius Hallervorden, der Professor, der auch aktiv an der Auswahl von Opfern beteiligt war, der wurde durchaus gewürdigt. Nach dem Krieg war er weiter Max Planck Direktor. Er hat, glaube ich, sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und erst 2017 hat ihm die Universität Gießen die Ehrendoktorwürde, die sie ihm mal verliehen hatte, posthum wieder aberkannt.
Das ist wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig, dass Julius Hallervorden ist anerkannt für seine Forschung. Es gibt noch ungelöste Fragen. Was war Hallervordens Erwartungen wissenschaftlich? Was wollte er mit diesen Gehirnpräparaten machen? Die Personen waren durch eine Krankheit, Fleckfieber, Flecktyphus, das ist der Sterbegrund des Flecktyphus. Es gibt dann Gehirnschwellungen und es war ihnen offenbar interessant, nicht nur wissenschaftlich interessant, aber es schien ihnen auch relevant während des Krieges, wissenschaftlich das weiter zu erforschen.
Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Täterseite. Aber Sie, Professor Paul Weindling, wollen eben den Opfern eine Geschichte wieder zurückgeben, eine Stimme geben. Wir werden noch viel darüber reden in diesem Doppelkopfgespräch. Mhm. Aber erst einmal möchte ich Sie doch ein bisschen nach Ihrer eigenen Geschichte fragen. Sie sprechen fließend Deutsch, aber es klingt nicht ganz so, als wäre Deutsch Ihre Muttersprache. Dabei haben Ihre beiden Elternteile Deutsch gesprochen, Ihr Vater und Ihre Mutter. Beide mussten vor den Nationalsozialisten fliehen, aus Wien, kamen als Flüchtlinge nach Großbritannien, als Geflüchtete. Und Sie sind 1953 in Middlesex geboren, Paul Weindling. Und Sie haben bei einem Vortrag über Ihre Arbeit erzählt, dass Ihre Eltern, wenn sie nicht wollten, dass die Kinder alles mitbekommen, sich auf Deutsch unterhalten haben.
Ja, es war natürlich Deutsch ständig zu sprechen. Bei den anderen Kleinkindern in der Schule war es ein bisschen, war damals 1900, in den 50er Jahren, es war nicht so lange her, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, muss man sagen. Es gab irgendein Schatten und vielleicht haben, und wir haben natürlich Krieg gespielt als Kinder und ich hätte mich ein bisschen komisch gefühlt einerseits, aber andererseits in unserem Haushalt haben doch meine beiden Eltern, beide kamen ursprünglich aus Wien, meine Mutter auf einem Kindertransport. Mein Vater war Arzt und Zahnarzt, der hatte auch eine relativ problemlose Emigration. Er hatte auch viel Glück, das ist auch ausnahmsweise, dass es so problemlos war, weil er Unterstützung hatte von verschiedenen Familien, die sich auch sehr bemüht, verfolgten Personen aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu retten. Weil man fühlte schon nach Kristallnacht, nach diesem Gewaltterror, das Leben war bedroht. Meine Familie hatte Kontakte zu einem Fotograf, der hat im Konzentrationslager Dachau fotografiert und er hat meine Großeltern gewarnt, es ist so gefährlich jetzt in Deutschland. Diese Gefahr hat man schon erkannt natürlich. Was später gekommen wird, wusste man natürlich nicht, aber trotzdem.
Ihr Vater ist in Rumänien geboren, 1906, hatte in Wien studiert, wurde dort Dr. Med 1930 und er hat dann nochmal studiert, nachdem er 1938 geflohen ist. Also musste er dann nochmal studieren, um...
Ich muss ein bisschen korrigieren. Mein Vater ist in Czernowitz geboren. Czernowitz war damals Österreich-Ungarn. Das heißt, mein Vater war wirklich Österreicher. Das muss man sagen. Mein Großvater war auch im kaiserlich-königlichen Armee als Militäroffizier. Und er hat studiert als Militärkadett, er hat Medizin studiert. Er kam aus ganz armen Verhältnissen und das hat sein Medizinstudium wirklich ermöglicht für meinen Großvater. Mein Vater hat dann auch Medizin studiert, wollte auch Chirurg werden, hat es gemacht für einige Jahre in Linz, von Wien, ein sehr modernes Spital. Aber er sah, weil er jüdisch war, dass er keine Möglichkeiten langfristig als Chirurg eine Laufbahn zu schaffen. So ist er hat sich dann als Zahnarzt spezialisiert. Die Zahnheilkunde in Wien war eigentlich sehr fortschrittlich, hat sehr viel mit Konservierung von Zähnen befasst. Und mit dieser Ausbildung kam er nach Großbritannien. Das heißt, als Arzt und als postgraduierter Zahnarzt. Und dann hat er dann die Prüfungen in Großbritannien dann gemacht. Er sprach bei den Prüfungen viel Latein. Die Prüfer waren offenbar sehr wohlwollend. Und das heißt, er konnte schon praktizieren Anfang 1940. So würde ich sagen, hat mein Vater trotz diesem Terror in Österreich, in den damaligen annektierten Österreich. Und das war wirklich sehr extrem in Wien. Es war wirklich ein 6 Monaten von Terror nach dem Anschluss. Und so war das wirklich in England hat er viel Glück, dass er nach England kommen durfte.
Ja, und auch da gibt es dann die verrückte Geschichte. Die Universität Wien hat ihm seinen Doktorgrad aberkannt und erst 1955 diese Aberkennung für unwirksam erklärt. Auch so unglaublich, wie viel Zeit manchmal verstreichen muss. Ihre Mutter kam eben mit dem Kindertransport ganz allein nach London. Sie war, glaube ich, schon 17 oder so. Wie hat sie das erlebt?
Wie hat sie das erlebt? Für meine Mutter war das ein wunderbares Erlebnis. Öfters denkt man bei dem Kindertransport an ganz kleine Kinder, die so 3 oder 4 Jahren waren und die Trennung natürlich von den Müttern und Vätern, wie schwierig es war. Aber die Mehrheit der Kinder beim Kindertransport waren eigentlich etwas älter. Man hat, dass meine Mutter 17 war, hatte auch viel Glück, weil nach Februar 1939 hat man es reduziert. Also Höchstalter bis 16 Jahren waren dann, das war dann eine Altersgrenze. So, dass meine Mutter kam so früh nach England im Januar 1939. Damit hatte sie viel Glück und sie hatte wirklich das Glück, dann nach Großbritannien zu kommen. Und sie sah, oh, hier ist dann die Möglichkeit, einen richtigen Schulabschluss zu machen. Sie war von zwei Schulen in Wien schon rausgeworfen als Jüdin. Und sie hat dann zuerst einen Schulabschluss gemacht. Und dann, sie hat weitere naturwissenschaftliche Studien, um für die Dental School an University College London sich zu qualifizieren. Und sie hat dann als Zahnärztin das Studium vollendet.
Ja, und Sie sagen immer wieder, Ihre Eltern hatten auch viel Glück im großen Unglück. Jetzt nehmen wir uns Zeit für die erste Musik, Paul Weindling, die Sie ausgesucht haben. Das ist das Streichquartett Nummer 14 in D-Moll von Franz Schubert, besser bekannt als das Streichquartett Der Tod und das Mädchen. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht, Paul Weindling?
Ja, ich habe früher Bratsche gespielt und ein Streichquartett ist was sehr Persönliches, finde ich. Und ich finde, dass es ist eine sehr emotionales, aber auch sehr persönlich, finde ich, wenn man das zuhört.
Wir hören jetzt hinein in den dritten Satz. Es spielt das Artemis-Quartett. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem britischen Historiker Professor Paul Weindling, Gastgeberin ist Regina Oehler. Sie haben Bratsche gespielt als Kind, Paul Weindling. Warum haben Sie sich gerade für die Bratsche entschieden?
Für die Bratsche, ja, ich bin angefangen mit der Geige, aber irgendwie Bratschen waren gebraucht im Schulorchester und so bin ich rübergegangen. Und vielleicht meine Hände waren doch groß genug für einen Bratsche. Aber es bringt mir lebenslänglich, dass ich innerhalb ein Stück Musik mehr höre. Das heißt, die verschiedenen Teilen, die verschiedenen Instrumenten. Und bei einem Streichquartett auch dieses ständiges, es ist wie ein Gespräch zwischen den Instrumenten.
Und irgendwie kommt mir auch so vor bei der Forschung, dass eben nicht die Fragen, auf die sich erstmal alle stürzen, die offensichtlichen Fragen, sondern so Grundfragen, die lang im Hintergrund geblieben sind, bearbeiten.
Ja, genau. Das heißt, sehr viele Historiker befassen sich mit große Namen der Geschichte, das heißt eine Geschichte, eine Biografie von Adolf Hitler oder die ganz bekannten Nazis oder in der Wissenschaft von Darwin, Mendel, in Deutschland Ernst Haeckel. Es ist natürlich sehr spannend, das zu machen. Aber ich mache was anderes, was auch sehr nötig ist. Und das sind die Personen, die, man könnte sie sagen, die sind die kleineren, unbekannten Personen. Aber die sind die Personen aus dem Alltagsleben. Und diese Personen waren natürlich sehr stark betroffen von den damaligen Ereignissen unter dem Nationalsozialismus. Und es geht einerseits beispielsweise wie gerade in meiner Familie über die Emigration von Ärzten, von Krankenschwestern, wie es damals ging. Es geht auch beispielsweise, studiere ich auch jetzt, das Leben von etwa 10.000 Kindern in Wien, die registriert waren für einen Kindertransport, aber nur 2.300 dieser Kinder konnten nach Großbritannien kommen. Und das heißt, was sind aus den anderen Kindern, die nicht kommen konnten, was haben sie dann nachher erlebt?
Und wie viele leben noch?
Ja, die Kinder, die nicht kommen konnten, die meisten waren ermordet natürlich. Wenn, das heißt, es ging sehr schnell unter den Nazis. Ende August kam der letzte Zug nach Großbritannien aus Wien. Und dann sehr früh, im 39, waren die ersten Deportationen im November nach Polen. Und zu eigentlich zu fürchterlichen, mörderischen Ghettos und danach dann direkt zum Tod. Das heißt, man sieht in den Unterlagen von dem Kindertransport viele Briefe, viele Kinder auch in Fotografien mit Hoffnung damals. Und das Leben war dann so schnell abgeschnitten. Für mich eine andere Gruppe, die ich so aufgenommen habe, das schien mir sehr nötig, sind die Opfer von den damaligen Menschenversuchen, von erzwungener Forschung, weil sie hatten nie eine Stimme. Es war auch unbekannt, wie viele Opfer es damals gab, wer die Personen waren, wie viel ermordet waren und wie viele haben überlebt und überlebt mit was für körperliche Einschränkungen. Waren sie behindert, waren sie gesund dann nach dem Krieg? Ein Beispiel sind die Zwillinge. Das ist natürlich sehr bekannt, die jüdischen Zwillinge, die Mengele für seine Forschungen in Auschwitz nahm. Josef Mengele war ein er war ein Arzt, er war in Frankfurt mit Ottmar von Verschuur, ein sehr profilierter Humangenetiker. Ottmar von Verschuur war dann Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie. Josef Mengele, der war dann SS-Arzt, der war verwundet, der war in Berlin ein paar Monaten und am Ende Mai 1943 war er dann in Auschwitz eingesetzt. Die Frage ist, warum hat Mengele so viele Zwillinge für seine Forschung selektiert? Was für Forschung machte er? Wann hat er seine Forschung angefangen? Und was ist aus den Zwillingen geworden? Wie viele waren von Mengele ermordet? Und wie viele haben überlebt? Und was sind das Leben von den Zwillingen? Vor etwa 6 Wochen saß ich in Rom mit einem der überlebenden Zwillinge. Und sie hatte wirklich ein Leben, was man nicht erwarten würde. Sie hieß Tatjana Bucci. Sie war deportiert aus Trieste, aber sie passt überhaupt nicht zu dem Bild der Zwillinge. Das heißt, sie war von seiner Konfession katholisch. Sie war getauft. Mutter war Jüdin. In Deutschland wäre sie ein Mischling. In Deutschland wäre sie einfach nicht deportiert zu einem Todeslager wie Auschwitz. Und sie war mit ihrem jüngeren Schwester trotzdem und ihrer Mutter trotzdem nach Auschwitz deportiert. und auch ein Cousin, Sergio. Und die sind alle untypische Biografien. Erstens, dass die Tatjana war kein Zwilling. Das heißt, man hat sie als Zwilling klassifiziert.
Falsch klassifiziert dann.
Ich habe bis jetzt 18 Nicht-Zwillingspaaren ermittelt. Das heißt, um ihr Leben zu retten, die Mutter war klug genug, zu sagen, ich habe Zwillinge hier. Das heißt, es gibt sehr viel so fast Fälschungen, um Leben zu retten. Leider, der kleine Sergio, der war auch getauft. Er war, Mengele hat gesagt zu ihm, wenn du deine Mutter wieder sehen möchtest, komm mit einer anderen Gruppe von 20 jüdisch und 20 Kindern. Sie war nach Neuengamme für einen Tuberkuloseversuch geschickt. Und dann, kurz vor dem Kriegsende, war diese Gruppe von 20 Kindern ermordet im Keller von der Schule in Hamburg. Und es ist heutzutage sehr schwer für die Butschi-Schwester der Verlust des kleinen Sergio. Sie gehen öfters nach Hamburg, zum Bullenhusendamm, für das jährliche Gedenkfeier. Und es ist auch sehr interessant, die kleinen Butschi-Schwester, sie haben Tschechisch miteinander gesprochen. Warum gerade Tschechisch? Sie fanden sich mit einer Gruppe von Zwillingen, die aus Theresienstadt kamen. Und die waren die ersten Zwillinge, die Zwillinge aus Theresienstadt, die Mengele selektiert hat. Und er hat sie selektiert Anfang März 1944. Das heißt, viele Historiker glauben, dass die Forschung an Zwillinge schon Juni 1943 begonnen hat. Es gibt keinen Beweis dafür. Historiker schätzen, oh, es musste ein paar hundert Zwillinge gegeben haben in dieser Zeit. Nein, ich würde sagen, überhaupt nicht. Die erste Gruppe von Zwillinge, die größere Gruppen, es war ein Paar wie die Butschi-Schwestern, aber Mehrheit waren aus Theresienstadt, tschechisch. Und dann die zweite sehr große Gruppe, das wurde dann die Mehrheitsgruppe, kam dann in Mai, Mitte Mai 1944 aus Ungarn mit den ungarischen Deportationen. Und die ganze die Forschungsteam von Mengele, das war riesig groß mit Pathologen, mit Künstlern, mit Anthropologen. Das hat er erst in Juni 1944 aufgebaut, sodass die Zwillingsforschung ging von richtig von Ende Juni 1944 bis Ende November 1944. Ziemlich kurz, würde ich sagen. Und in dieser Zeit gab es etwa 700 Zwillinge. Das ist, die Mehrheit waren ungarisch. Und die Mehrheit dieser Zwillingsgruppe haben überlebt. Es gibt eine kleinere Sinti- und Roma-Gruppe. Die haben leider mit der tragischer Weise diese Gruppe von etwa 18 Sinti und Roma Zwillinge, diese Gruppe war ermordet.
Ja, und es sind viele, viele Menschen, die Opfer wurden von den Versuchen, denn die Forschung ihre Geschichte wieder zurückgeben muss und eben sicher auch studieren muss, welche Rolle zum Beispiel eben dann die Kaiser-Wilhelm-Institute gespielt haben in der aktiven Auswahl der Frage nach Opfern. Es ist eigentlich ein Lebensthema von Ihnen, Paul Weindling. Sie haben Geschichte studiert an der Universität Oxford und im University College London. Und Sie sagen, eigentlich hat diese Frage nach Eugenik und Euthanasie im Nationalsozialismus ihr ganzes Studium schon begleitet. War das auch die Verbrechen des Nationalsozialismus, war das ein Thema, das Sie eigentlich von Anfang an, wo für Sie klar war, das ist ein Lebensthema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss?
Okay, nein, so direkt war das nicht. Ich habe als Student Was für eine Einsicht gibt Naturwissenschaften, die objektiv sind, über, ich würde sagen, eher ein subjektives Bereich von sozialen Strukturen? Das war mein Anfangspunkt. Dann ging es zu, was für Wohlfahrtsinitiativen in den neuen Wohlfahrtsstaaten der Jahrhundertwende. Was war...
Also das war dann von 1899, also von 1900 genau, auf 1901.
Genau. Wie wichtig war die Eugenik und Bevölkerungspolitik? Und dann erst im Laufe der Zeit von einem Studium von Darwinismus und die biologischen Ereignisse innerhalb der naturwissenschaftlichen Forschungen während des Kaiserreichs bin ich Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Und dann fand ich mich endlich im Nationalsozialismus. Ich muss auch sagen, ich hatte einen Lehrer damals, er heißt Charles Webster, eine sehr innovative Forscher in der Medizingeschichte, er hat sich für eine Sozialgeschichte der Medizin bemüht. Und der kam dann eines Tages in meine kleine Forschungsabteilung an der Universität Oxford und er sagte, Paul, ich habe dich für ein Seminar gemeldet. Oh, sagte ich, Charles, worüber geht es? Er sagte, ja, es geht über den Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus. Oh, sagte ich, ich bearbeite überhaupt Nationalsozialismus. Oh, sagte er, das machst du. So hat er mich ein bisschen in diese Richtung gepusht, würde ich sagen, ganz genau. Und so kam ich glaube, es brauchte eine gewisse Reife, weil die Erwartungen waren sehr trüb von Wissenschaft im Nationalsozialismus.
Thema, mit dem man Karriere gemacht hätte erstmal, meinen Sie damit, oder?
Vielleicht schon, aber ich würde sagen, die Erwartungen waren, dass eine Wissenschaft, das wäre sehr einheitlich, das wäre total rassistisch geprägt und mehr oder weniger nach dem Muster von Mein Kampf und die Nürnberger Rassengesetze. In der Tat ist es weitgehend komplexer. Es gab sehr viele Spannungen, und Rasse war kein klar definiertes Begriff. Rasse war umstritten. Es war ständig umstritten während des ganzen Nationalsozialismus. Und diese Meinungsverschiedenheiten hat dann die Forschung geprägt.
Und wir machen jetzt wieder eine musikalische Zäsur. Sie haben ungewöhnliche Musik ausgesucht, sich gewünscht für heute, Paul Weindling, nämlich die zweite Sinfonie von Leonard Bernstein. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe das einerseits ausgesucht, weil ich finde, dass Bernstein eine schildernde Persönlichkeit mit wundervoller Musik und das ist eine Musik, man sieht beim West Side Story, das ist kein elitäres Musik, das ist Musik für ein breites Publikum. Aber ich habe diesen Stück sehr gezielt ausgewählt. Es geht um ein Gedicht von der Dichter W.H. Auden. Auden hat während des Krieges angefangen und dann kurz nach dem Weltkrieg vollendet ein sehr langes Gedicht, Age of Anxiety. Zeitalter des Angst, so könnte man das übersetzen. Und es geht über vier Personen. Sie treffen sich eines Abends in New York in einem Bar und sie trinken zuerst miteinander. Und eine der Personen ist dann vorgestellt als eine kanadische Luftwaffe-Physiolog, der über die Hirnforschung forscht. Und ich möchte noch nach dem Stück ein bisschen noch erzählen über die Bedeutung dieser Physiolog.
Wir hören jetzt hinein in die zweite Sinfonie von Leonard Bernstein, The Seven Stages. Es spielt Christian Zimmermann Klavier und die Berliner Philharmoniker musizieren unter Sir Simon Rattle. The Age of Anxiety. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Paul Weindling, der Professor für Geschichte der Medizin ist an der Oxford Brookes University. Gastgeberin ist Regina Oehler. Und Sie wollten uns noch ganz kurz erzählen, warum Ihnen dieser eine Protagonist in dem Gedicht von Orton so nahe steht.
Okay. Dieser Hirnphysiolog hat dann über die Ausmaß von Menschenversuchen, er wollte das zuerst dokumentieren. Er hat gesagt, dass einerseits waren die deutschen Universitäten und auch deutsche Forschungsinstituten, wie damals die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, waren maßgeblich beteiligt und das sollte vollständig dokumentiert sein. So spielte er eine ganz grundlegende Rolle, die dann zu dem Nürnberger Ärzteprozess von Dezember 1946 bis zum Juni 1947 ging. Und im August 1947 hatte man dann Nürnberger Ärzte, wie kann man sagen, Informed Consent dann eingeführt von den Richter. Diese neuen Forschungsprotokollen mit Zustimmung des Persons
also
war
da
dann
wurde,
grundlegend.
Da wurde als Folge der Ärzteprozesse wurde der Nürnberger Kodex formuliert,
genau.
Wie in Zukunft Experimente mit Menschen überhaupt unternommen werden dürfen und wann sie nicht unternommen werden dürfen.
Genau, und Informed Consent ist auch jetzt im Alltag
und
ganz
das heißt,
grundlegend in und auch in sehr viele Bereiche. Im ganzen Medizin geht es durch.
Das ist der Schlüsselbegriff Informed Consent, also informierte, freiwillige, informierte Einwilligung
genau.
In einen Versuch. Und Sie sind eigentlich ein bisschen in die Fußstapfen getreten von
John Thompson heißt er.
Von John Thompson, Paul Weindling, in dem Sie jetzt eben auch Forschung unternehmen, auch unter anderem für die Max-Planck-Gesellschaft, für die unzähligen Präparate von Hirnschnitten zum Beispiel, die aus Menschenversuchen mit Opfern des Nationalsozialismus stammen.
Genau, weil es nötig ist, die Personen zu identifizieren und auch zu würdigen. Das heißt, wir haben begonnen mit der Erörterung von Kollektivbegräbnisse 1990. Und die Frage ist, welche Präparate von Opfern und die Opfer zu identifizieren und ihr Leben zu rekonstruieren, die verschiedenen Opfergruppen. Und es ist in der Tat, die Mehrheit waren ermordet in psychiatrischen Anstalten, wie beispielsweise Egelfing H. Aber es gibt auch andere Gruppen. Ich habe schon die 210 Gehirne, die aus besetzten Polen kamen. Es gab auch Hingerichteten. Es gab auch Kriegsgefangene. Beispielsweise ein schottischer Kriegsgefangener, der offiziell in Berlin beerdigt ist, im britischen Militärfriedhof. Aber das Gehirn lag lange im Max-Planck-Institut für Psychiatrie.
Und mit dieser Geschichte setzen sich eben Universitäten, Forschungsinstitute erst jetzt, verrückterweise wirklich erst jetzt intensiv auseinander. Bei diesen Beerdigungen 1990, wo viele Präparate unter ziemlich allgemeinen Gedenksteinen dann beigesetzt wurde. Ich finde immer die Wahl der Verben da ziemlich schwierig. Die sagen sie, das war wirklich die from denial to disposal. Also erstmal hat man gesagt, nein, wir haben gar nichts mehr zu tun mit den Verbrechen der Nazizeit. Und dann war so die Maxime, schnell weg damit.
Genau. Und man hatte gedacht, oh, das wird ein Schlussstrich.
Ja.
Und niemand wird fragen, nun, wer waren die Personen? Was waren die Umstände von Tötungen und was hat man dann für Forschung gemacht während des Krieges und auch nach dem Krieg?
Und mir fällt da immer die Kulturwissenschaftlerin Alaida Assmann ein, die sagt, es gibt zwei Formen des Umgangs mit einer belastenden Vergangenheit, nämlich einen Schlussstrich zu ziehen, einen vermeintlichen Schlussstrich, oder einen Trennungsstrich. Und sie sagt, wir distanzieren uns von der Vergangenheit, wenn wir einen Trennungsstrich ziehen, aber nicht, indem wir die Zeit vergessen, sondern indem wir eben gerade bewusst an sie erinnern. Und sie sagt, das ist im Grunde die nachhaltigere Form, um Vergangenheit auch hinter sich lassen zu können dann.
Ich glaube, das ist Verantwortung. Und man soll die Verantwortung übernehmen für die Geschichte, für die ermordeten Personen. Und dann auch ist es ein Zeichen, dass heutzutage ist es eine verantwortliche Wissenschaft. Und insofern ist es konstruktiv, diese Prozedur. Aber die Verantwortung zu übernehmen ist schon wirklich, es erfordert Arbeit, es erfordert einen gesinnungsvollen Gedanken. Es ist nicht so, einerseits, wie kann man das rekonstruieren? Einerseits durch Dokumenten. Und dazu wäre es auch möglich zu sehen bei einigen Präparaten, ob sie wirklich mit Gift ermordet waren. Ich glaube, das wäre wichtig. Und auch dazu, eigentlich hatten jeder Präparat eine kurze Beschreibung auf dem Präparat. Wäre es auch nicht wichtig, das ganze Grab zu eröffnen, wirklich zu sehen und zu dokumentieren, was ist, und vollständig zu dokumentieren in diesem Grab. Und dann könnte man ein wirkliches, das Grab dann rekonstruieren mit einem Gedenkstein, namentlich die Opfer zu erwähnen, und dazu vielleicht ein Website, wo die Leben der Opfer vollständig rekonstruiert ist. Auch würde ich sagen, wirklich vollständig rekonstruiert. Ihr Werdegang als gesunde Personen mit Krankheiten, die Ermordungsumständen. Ich würde sagen, das soll alles vollständig dokumentiert sein, weil letztendlich geht es um die Opfer. Und die Opfer sollen ganz zentral. Und wenn man das so denkt, finde ich, dann kommt es zu einer bestimmten Vollständigkeit, was unbedingt nötig ist.
Vielen, vielen Dank, Professor Paul Weindling, für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns ins Studio zu kommen. Opfer sind auch die Menschen, um die es in ihrem letzten Musikwunsch geht, aber Opfer, die schon die Freiheit spüren. Sie haben sich nämlich ausgesucht von Ludwig van Beethoven aus seiner Oper Fidelio, den Gefangenenchor, wo die Freiheit eigentlich schon zu spüren ist. Ja, und vielleicht hilft uns ja auch Ihre Arbeit tatsächlich mit der Vergangenheit, einen ganzen Schritt freier umgehen zu können.
Ich bedanke mich, Frau Oehler, sehr, sehr herzlich für die Gelegenheit, gesinnungsvoll über diese schwierigen Fragen zu diskutieren und mich auszusprechen. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Freude.